Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Seven people were shot outside Lit Cigar and Martini Lounge on Franklin Street.
Schießereien sind Alltag in den USA. Erst am Wochenende wieder in Tampa, Florida.
This is the fourth shooting on Franklin Street this year that's resulted from fights between people that sit right next to each other.
Sechs Menschen wurden verletzt, eine Frau getötet, nach einem Barbesuch in Tampa. Schon die vierte Schießerei ist das in diesem Jahr allein in dieser Straße. Wenn es Streit gibt, wird schnell die Waffe gezogen. Denn davon gibt es reichlich. Die USA sind das einzige Land mit mehr Schusswaffen als Menschen. Tendenz weiter steigend. Auch Schwarze bewaffnen sich zunehmend, um sich zu verteidigen. Aber auch, weil sie genauso ein Recht hätten auf Waffenbesitz, denn vor 100 Jahren war das eher ein Privileg der Weißen. Ich bin André Zanto, hi. Und in Philadelphia unterwegs war Rebecca Hillauer. In der Millionenstadt zwischen New York und Washington, die für hohe Kriminalitätsraten bekannt ist, in der Schwarze inzwischen die größte Bevölkerungsgruppe stellen und in der viele Menschen sterben durch Schusswaffen. Genau dort gibt der Gründer der Organisation Black Guns Matter Workshops zum verantwortungsvollen Umgang mit Waffen.
I want everyone to go to the page that deals with firearm safety.
Marsh Turey ist ein bärtiger, muskulöser Typ. Seine Rasterlocken fallen ihm bis über die Schultern. In Philadelphia gibt er einen Workshop über Waffensicherheit. Die Teilnehmer sollen sich die Regeln durchlesen, die allgemein für einen sicheren Umgang mit einer Waffe gelten.
We're going to start with the four basic firearm rules. When you flip to the second page on your right.
Turey trug seine erste Waffe mit 15, wie alle seine Kumpel im Kiez, erzählt er. Nun ist sein erklärtes Ziel, andere in der Black Community zu verantwortungsvollen Waffenbesitzern auszubilden. Auch Juanita Miller hat einen seiner Kurse besucht.
Wir lernen die Teile einer Waffe kennen und wie man richtig mit ihr umgeht. Am Anfang sagte Marsh auch, eine Waffe zu besitzen ist ein gottgegebenes Recht. Dazu braucht es keine gesetzliche Regelung oder Erlaubnis, die die Regierung oder sonst wer dir wegnehmen kann. Außer du gibst das Recht freiwillig ab.
Juanita Miller ist um die 40 mit kurzen Haaren. Dazu eine knallrote Brille und ein weißes Basecap. Sie ist hier, weil sie vor 2 Jahren ein Interview mit Marsh Turey las und sich darin wiederfand. Auch sie lehnt eine Waffenkontrolle durch den Staat ab und will sich bald ihre erste Pistole zulegen.
Ultimately, again, I think that the control lies with the people.
Letztendlich denke ich, dass die Kontrolle bei den Menschen selbst liegt. Das heißt nicht, dass ich mich verantwortungslos verhalten werde. Warum braucht es dann eine staatliche Kontrolle für die wenigen, die ihre Selbstkontrolle verlieren könnten?
Sie meint damit bewaffnete Amokläufer. Die gehören in den USA fast schon zum Alltag. Im Jahr 2021 gab es laut der Nichtregierungsorganisation The Gun Violence Archive 691 Massenschießereien mit mindestens 4 Verletzten oder Toten. Insgesamt stieg die Zahl der getöteten US-Bürger durch Schusswaffen im Jahr 2021 auf 45.000. Dass Waffen in den USA so verbreitet sind, hängt mit dem 2. Zusatzartikel der Verfassung zusammen. Der stammt aus dem Jahr 1791. Darin heißt es:
Da eine gut ausgebildete Miliz für die Sicherheit eines freien Staates erforderlich ist, darf das Recht des Volkes, Waffen zu besitzen und zu tragen, nicht beeinträchtigt werden.
Was das genau bedeutet, darüber streiten Experten bis heute. Wer ist mit dem Volk gemeint? Jede Einzelperson? Oder sollte damit sichergestellt werden, dass die US-Bundesstaaten eine Miliz aufstellen durften, um sich im Ernstfall gegenüber der neuen Zentralregierung in Washington zu verteidigen?
Now, let's go to the Second Amendment. Somebody read that out loud for me.
Im Workshop von Marsh Turey soll eine Teilnehmerin den 2. Verfassungszusatz laut vorlesen. Für Marsh Turey ist die Interpretation klar. Jeder soll eine Waffe tragen dürfen, mit oder ohne Waffenschein. Das sehen viele in den USA ähnlich. Und so steigt die Zahl der Waffen auch in Philadelphia. Die Metropole ist immer wieder in den Schlagzeilen durch die hohe Kriminalitätsrate und die Zahl der Schusswaffenopfer. Besonders Nordphiladelphia, wo vor allem Schwarze leben und Marsh Turey seine Workshops gibt.
Ich besuche den Waffensicherheitskurs, damit ich mich selbst schützen kann. Ich habe keine Angst, aber ich will vorbereitet sein. Das könnte mir das Leben retten. Am Wochenende gab es mehrere Schießereien in der Nooka Street. Das ist vielleicht 20 Häuserblocks von hier entfernt.
Mama Nzinga ist 63, trägt einen grünen Turban und kennt Marsh Turey von Poetry Slams, denn sie schreibt auch Gedichte und er Hip-Hop-Songs.
He's trying to uplift the community. I admire him for that. Er versucht, die Gemeinschaft zu verbessern. Dafür bewundere ich ihn. Er setzt seine ganze Energie ein und stellt sich im Grunde gegen das System, das nicht will, dass Schwarze Waffen haben. Eigentlich soll überhaupt keiner Waffen haben, weil sie dann die Bevölkerung mit ihren Waffen kontrollieren können.
Then they can control the population with theirs.
Why can the government have it if I can't? Or are we creating a monopoly of violence in the hands of the state?
Warum sollte nur die Polizei Schusswaffen haben, fragt Marsh Turey in seinem Workshop. Er will kein Gewaltmonopol des Staates. Sein Misstrauen gegen den Staat ist groß. Ganz anders argumentiert Rentner Bill.
Police always going to have arms, okay? The police are not coming after us.
Der frühere Elektriker kommt aus einer schwarzen Polizistenfamilie in Philadelphia, ist mit einer Polizistin verheiratet und sagt, dass die Polizei immer bewaffnet sein wird und nicht unser Feind sei. Er selbst besitzt mehrere Schusswaffen, plädiert aber für strengere Personenüberprüfungen vor einem Waffenkauf, auch wenn das allein die Gewalt wohl nicht beenden werde.
Disarming is not going to help the gun violence, all right?
Weniger Waffen allein werden gegen die Waffengewalt nicht helfen. Entscheidend ist die mentale Verfassung der Waffenbesitzer. Mindestens 2 oder 3 der Amokläufer hatten Waffenscheine. Ein Schießtraining wird eine Person, die geistig gestört ist, nicht aufhalten. Sie wird dadurch höchstens lernen, wie sie besser töten kann.
Marsh Turey argumentiert ähnlich. Wie viele Waffenanhänger meint er, nicht Waffen töten Menschen, sondern Menschen töten Menschen. Von den 45.000 Schusswaffentoten im vergangenen Jahr in den USA hat die Mehrheit in der Tat nichts mit Schießereien zu tun. Es sind Menschen, die sich selbst das Leben genommen haben. Hier müsse die Gesellschaft ansetzen.
And if 60% of the death associated with firearms is suicide, maybe we should address the suicide issue.
Wenn 60% der Schusswaffentoten Suizid begangen haben, sollten wir als Nation vielleicht das Problem der Suizide angehen, damit sich nur noch halb so viele selbst töten und uns um die psychische Gesundheit von potenziellen Amokläufern kümmern. Das Ganze geht weit über den engen Rahmen hinaus, den man uns glauben lassen will. Die Menschen sollten sich um die Umwelt kümmern, gut essen und Sport treiben. Die meisten Amerikaner leben aber völlig ungesund. Ich will sagen, das Problem sind nicht die Waffen. Es sind Ernährung, Gesundheit, geistige Gesundheit.
The issue is diet, health, mental health.
Marsh Turey glaubt an eine ganzheitliche Lösung. In dem von ihm gegründeten Solutionary Center, was man mit Lösungszentrum übersetzen könnte, bietet er deshalb nicht nur Workshops für Waffensicherheit an. Es gibt auch Kurse für gesunde Ernährung, Homeschooling, Finanzen. Mama Nzinga geht auch zu Yoga und Tai Chi und hat erste Hilfe gelernt.
As Marsh says with the gun safety.
Wie Marsh sagt, wenn du auf jemanden schießen musst, dann kannst du ihn hinterher so zusammenflicken, dass er überlebt und du keinen Mord am Hals hast. Das ist einer der Jungs aus dem Yogakurs.
Mama Nzinga deutet auf einen jungen Schwarzen, der gerade die Straße entlang schlendert. Er sei auch ein Hip-Hopper. Schneeweiße Sneakers, weiße Jeans und Tanktop. Seine Dreadlocks hat er oben am Kopf zusammengebunden. In der Hand hält er keine Knarre, sondern ein Buch. Bis vor 3 Jahren hätte er auch noch eine Waffe getragen, erzählt Mohamed Itiad. Inzwischen hätte er sie verkauft und will sich auch keine neue zulegen.
Yes, when it comes to protecting your home, protecting your family, that's a good reason to own a firearm, but for the most part people.
Die eigene Familie schützen zu wollen, ist ein guter Grund für eine Schusswaffe. Aber die meisten Menschen haben eine, weil jeder eine hat. Es ist wie im Wilden Westen. Aber vielleicht beschwört man damit nur eine Situation herauf, in der man die Waffe auch benutzen muss.
To have that is to attract a situation where you'll need to use it.
In Marsh to Race Workshops ist Deeskalation ein wichtiges Thema. Er erklärt den Teilnehmenden, wie sie im direkten Kontakt mit Polizisten die Situation verbal entschärfen und Konflikte friedlich lösen können. Laut Statistik werden die meisten Schwarzen in den USA allerdings nicht von weißen Polizisten erschossen, sondern von anderen Schwarzen aus dem Stadtviertel. Das wirkliche Problem sei aber nicht die Hautfarbe, meint Mama Nzinga.
I see it as crazy people against crazy people.
Ich sehe Verrückte gegen Verrückte, Straßengangs und Drogen. Die Dealer sind weiß, schwarz, Italiener und Asiaten. Sie haben alle möglichen Farben.
So we can't just say it's a black or white thing. It's a drug thing.
Der junge Hip-Hopper Muhammad Itiad ergänzt.
Die meiste Waffengewalt hat mit einer Art persönlichem Rachefeldzug zu tun.
You kill my brother, so I'm gonna kill your brother.
Du hast meinen Bruder getötet, also werde ich deinen Bruder töten. Sogar bei diesen Ganggeschichten. Es braucht Anstöße von außen, um diesen Kreislauf zu durchbrechen. Orte wie das Solutionary Center von Marsh to Race. Wenn mehr Menschen mehr Respekt vor Waffen hätten, würden sie anders damit umgehen.
Der größte Verband der Waffenlobby ist die berühmt-berüchtigte National Rifle Association, kurz NRA. Sie existiert seit 1871 und hat rund 5 Millionen Mitglieder. Seit 2015 hat sie auch eine afroamerikanische kleine Schwester, die National Afro-American Gun Association. Von Schwarzen für Schwarze gegründet, hat sie inzwischen fast 50.000 Mitglieder, Tendenz steigend. Weil viele Schwarze eine Alternative zu der von Weißen geprägten NRA suchen, erzählt Rentner Bill, der Mitglied bei beiden Verbänden ist.
Because a lot of people didn't, black folk did not really think that the NRA was for them.
Viele Schwarze dachten damals, dass die NRA für sie nicht der richtige Ort war. Heute gibt es aber eine Menge schwarzer NRA-Mitglieder. Ich denke, die NRA ändert ihr Konzept, sogar bei Werbespots. Früher wurden dort überwiegend Weiße mit Waffen gezeigt. Jetzt sieht man in einigen Werbespots Schwarze mit Waffen. Sie haben wohl erkannt, dass sie da einen Fehler gemacht hatten.
Für Marsh to Race beginnt die Diskriminierung von Schwarzen als Waffenbesitzer bereits weit früher. Als zu Zeiten des amerikanischen Bürgerkriegs im 19. Jahrhundert die ersten Maßnahmen zur Waffenkontrolle eingeführt wurden.
Gun control literally is racist.
Diese Waffenkontrolle war rassistisch. Sie wurde speziell eingeführt, um Schwarze daran zu hindern, sich selbst zu verteidigen.
Nach dem offiziellen Ende der Sklaverei wurde mit immer neuen Gesetzen versucht, das Recht zum Besitz und Tragen einer Waffe explizit auf Weiße zu beschränken. Dies währte bis zur Bürgerrechtsbewegung in den 1960er Jahren. Auch die aktuellen Debatten um den zweiten Verfassungszusatz haben in der Black Community für den jungen Rapper Muhammad Itiad viel mit der Vergangenheit zu tun und mit einer unbewussten kollektiven Scham, Nachfahre von Sklaven zu sein.
There's a lot of a lack of self-love, there's a lot of self-hate.
Da ist ein großer Mangel an Selbstliebe und eine Menge Selbsthass. Das kommt noch aus der Sklaverei, besonders bei schwarzen Männern. Aber jetzt können wir nicht mehr alles dem weißen Mann anlasten. Das war in der Vergangenheit das Narrativ wegen des direkten Rassismus damals.
In the past, because of the direct racism. No, you can't walk in here. No, you can't do this.
Nein, du kannst hier nicht rein. Nein, du darfst das nicht tun. Das gibt es heute so nicht mehr. Im Inneren haben wir aber immer noch mit der Scham zu kämpfen, darüber, dass wir uns früher vielleicht nicht genügend gewehrt haben.
Wenn es nach dem jungen Hip-Hopper geht, sollten Weiße sich für Sklavenhalter-Vorfahren ebenso wenig schämen wie Schwarze für ihre versklavten Ahnen. So sieht es auch Juanita Miller, die Kursteilnehmerin mit der roten Brille und dem weißen Basecap. Sie schätzt zudem das selbstbewusste Auftreten von Marsh Turay, der auch den Verein Black Guns Matter gegründet hat und in anderen US-Bundesstaaten seine Workshops gibt. In Philadelphia hat er sogar schon für das Amt des Bürgermeisters kandidiert. Für die Libertären, eine kleine Partei, die sich gegen staatliche Eingriffe und für Eigenverantwortung einsetzt. Was auch Juanita Miller gefällt.
Wir sind das Land der Rebellen und der Waffen. Aber die Waffen helfen uns nur, unsere Freiheit zu bewahren. Sie ist uns das Wichtigste. Darum geht es.
Waffen in den USA. Wer dort strengere Regeln will, der lässt sich politisch eher der Demokratischen Partei zuordnen. Wer sich für möglichst wenig Waffenkontrolle ausspricht, ist meistens im Lager der Republikaner oder, wie gehört, der Libertären. Über die künftigen Machtverhältnisse in den USA wird am 8. November entschieden bei den Midterms. Was bedeutet das? Dort wird das Repräsentantenhaus neu gewählt, komplett, dann ein Drittel des Senats, dazu noch viele Gouverneure, Bürgermeister, Innenminister bis hin zu Sheriffs. Also viele Kreuze, die US-Bürger in knapp 4 Wochen setzen müssen, um die künftige Politik des Landes zu beeinflussen. Darüber wollen wir sprechen mit unserer USA-Korrespondentin, die gerade aus Arizona zurückgekommen ist, Doris Simon. Hallo.
Ja, hallo.
In knapp 4 Wochen ist es dann also soweit, die Zustimmungswerte steigen für die beiden Administrationen langsam wieder, aber es wird vermutlich sehr, sehr knapp für beide Parlamentskammern, um die erneut zu gewinnen, oder?
Ja, also mit den Zustimmungen sieht es nicht gut aus. 56% der befragten Amerikaner sind nach der letzten Gallup-Umfrage nicht zufrieden mit Joe Biden. 80% sind der Meinung, das Land sei in die falsche Richtung unterwegs, wobei sich das nochmal aufteilt, wie man das sieht, je nachdem, wo man politisch steht. Und 82% der befragten Amerikaner glauben, die Wirtschaft sei so la-la oder es gehe ihr schlecht. Das heißt, die Werte sind nicht gut für US-Präsident Biden. Und das hat auch Auswirkungen auf die Wahlen in den Bundesstaaten. Und insofern gehen die allermeisten hier davon aus, dass das Repräsentantenhaus, die eine Kammer des Kongresses, die bis jetzt noch mit einer knappen demokratischen Mehrheit versehen ist, dass die an die Republikaner gehen wird. Noch spannender ist, wie es um den Senat steht. Da kann es am Ende ganz knapp um 3 Staaten gehen, die entscheidend sein werden.
Sie waren jetzt unterwegs in einem der Bundesstaaten in Arizona, ein Staat im Südwesten der USA, ungefähr 7 Millionen Einwohner. Dort holte ja Joe Biden 2020 mehr Stimmen als Donald Trump. Wie ist jetzt die Lage für die Republikaner?
Ja, Bundesebene, wie gesagt, 2020 war ein Sieg für die Demokraten, sowohl für den Präsidenten, Arizona hat für Biden gestimmt, aber auch für demokratische Senatoren, gleich für 2. Allerdings ist es immer so gewesen, Arizona ist nach wie vor doch noch ein sehr konservativer Staat in der Fläche. Es sind die Ballungsräume, die eher demokratisch stimmen. Das wird auch sicher dieses Mal wieder der Fall sein. Und die große Frage ist, ein Senator steht zur Wahl, die Gouverneurin, der Innenminister stehen wieder neu zur Wahl. Wie wird es da ausgehen? Im Senat könnte es sein, dass Mark Kelly, ein früherer Astronaut und Mann einer sehr populären früheren Abgeordneten, die fast gestorben wäre bei einem Anschlag mit Schusswaffen, dass dieser wieder den Senat gewinnt. Die spannendere Frage sind ehrlich gesagt Gouverneur und Innenminister, denn da stehen Extreme gegeneinander. Auf der einen Seite, wie man in Amerika sagt, die trumpigsten Republikaner, die es gibt. Carrie Lake, eine frühere sehr populäre Fox-Moderatorin, will Gouverneurin werden. Und sie hat sich sehr eng an den früheren Präsidenten in ihrer Ausrichtung angelehnt. Der ist auch ein ganz großer Fan von Carrie Lake. Sie macht mit sehr prägnanten Themen Wahlkampf. Sie spricht von der hohen Inflation, dass die Leute in Arizona nichts mehr bezahlen können, von steigenden Verbrechenszahlen redet sie. Und die Immigration, die Einwanderung Arizonas an der Grenze zu Mexiko, da hat sie Schlagworte wie, sie wird am ersten Tag die Grenze zumachen, dafür sorgen, dass niemand mehr rüberkommt. Auf der anderen Seite Demokraten, die vor allem auf das Thema Abtreibung setzen. Weil viele Frauen in Arizona, auch republikanisch wählende Frauen bisher der Meinung sind, es geht nicht, dass der Staat ihnen vorschreibt, ob und wie sie, wenn, abtreiben dürfen. Und die auf das Thema setzen auch, wir wollen keine Menschen in Ämter wählen, die immer noch sagen, dass die letzte Wahl gestohlen war und die auch erklären, dass sie das Wahlrecht so verändern werden, dass viele Menschen nicht mehr wie jetzt wählen können, zum Beispiel die Briefwahl abschaffen werden.
Sie haben auch den Innenminister angesprochen, auch eine interessante Figur. Was steckt dahinter?
Ja, ein Innenminister in den USA ist für andere Dinge zuständig als bei uns. Er ist vor allem zuständig für die Überwachung der Wahlen. Und der Kandidat, der im Augenblick vorne liegt, ist ein republikanischer Politiker aus Arizona, Mark Finchem. Mark Finchem ist lange in der Politik unterwegs. Er hat sehr konservative und viele in Arizona sagen radikale Ansichten. Er gehört der Miliz der Oath Keepers an. Er ist auch einer, der aktiv sagt, die letzte Wahl ist dem Präsidenten gestohlen worden und wir müssen Dinge ändern. Das darf nicht mehr so bleiben, wie es bisher war. Er war am 6. Januar beim Umsturzversuch am Kapitol dabei und unterstützte auch den Versuch von Arizona, also von einigen Republikanern in Arizona, mit einer falschen Auswahl von Wahlleuten, nicht den eigentlichen Wahlleuten, die Wahl von 2020, die Präsidentschaftswahl, rückwirkend zugunsten von Donald Trump zu verändern. Und wie gesagt, Mark Finchem hat gute Chancen und ich habe in Arizona mit Republikanern gesprochen, warum sie denn der Meinung sind, er sei der Richtige für dieses Amt mit der Verantwortung, die ihm dann zufällt. Und die sagten ihm, ja, er habe manchmal radikale Ansichten, aber er sei ein guter Politiker, er stehe für die richtigen Werte. Und das Erstaunliche ist, viele, auch republikanische Politiker, haben wie die Mehrheit der Bevölkerung in Arizona in den Jahren immer wieder per Briefwahl abgestimmt. Über 80% der Menschen in Arizona haben auch vor Covid per Briefwahl abgestimmt. Fast alle Republikaner auch. Aber heute sind alle der Meinung, darüber würde betrogen, deswegen muss das abgeschafft werden. Und Briefwahl, muss man wissen, ist eine Sache, die Menschen hilft, die nicht mehr gut zu Fuß sind oder die kein Auto haben, keine Möglichkeiten haben, zu den oft weit auseinanderliegenden Wahllokalen zu kommen. Und das sind inzwischen sehr oft Wähler auch der Demokratischen Partei.
Also, die Briefwahl könnte in Arizona abgeschafft werden und dazu ein Innenminister ins Amt kommen, der künftig die Wahlen regelt, nachdem er im vergangenen Jahr beim Umsturzversuch am Kapitol dabei war als Mitglied der rechtsextremen Oath Keepers. Dazu die landesweit große Unzufriedenheit wegen der hohen Inflation, den hohen Energiepreisen. Das kann dazu führen, dass Joe Biden in seinen letzten beiden Jahren die Kongressmehrheit gegen sich hat und dann vermutlich keine großen Reformvorhaben mehr umsetzen kann. Wir sagen Danke an Doris Simon, unsere USA-Korrespondentin. Sie wird für uns die Lage weiterhin beobachten für die Weltzeit. Ich bin André Zanto. Schön, dass Sie dabei waren. Wir hören uns dann in den nächsten Folgen hier wieder. Unter anderem geht es dann um das chinesische Internet.